Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ihr Buch heißt Die Schwarzenberg-Legende, Geschichte und Mythos im Niemandsland. Sie bekommen jetzt keine Regionalgeschichte hier geboten, sondern etwas mehr. Nichts verändert sich ja so stark wie die Vergangenheit unseren deutenden Blicken. Bevor ich jetzt etwas zu dem Buch sage, sage ich etwas zu Frau Lobeck. Und da wir lange im Verlag, der Eva, wie Sie das ja sehen, anhand der Bücher der Evangelischen Verlagsanstalt, die auch gleich hier ihren sehr schönen Stand hat, und wir heißt aber die Behörde des Sächsischen Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und meine Wenigkeit ist der Landesbeauftragte selbst. Wir haben an der Biografie und an dem Buch mit viel Vergnügen lange Zeit gearbeitet. Frau Lobeck sagt dann gleich was zur ersten Auflage und jetzt geht es um das neue Buch mit einem etwas anderen Titel als das, was 2004 schon einmal erschienen ist. Sie ist 1952 geboren, lebt in Schwarzenberg immer noch, Mutter von 4 Kindern, autodidaktische Aneignung fotografischer Kenntnisse, nachdem eine Berufsausbildung als Fotografin in der DDR aus politischen Gründen verwehrt wurde. In den 80er Jahren arbeiten über den Zerfall historischer Altstädte in der DDR und das Waldsterben im Erzgebirge. Damit sind wir schon mitten in der Politik. Ausstellung in evangelischen Kirchen damals, auch in Polen. Nach 1989 Tätigkeiten in der fotografischen Denkmalerfassung und im Kirchenarchiv. Seit mehreren Jahren Forschungsarbeit über die politischen Vorgänge der Nachkriegszeit in Schwarzenberg und deren historische Zusammenhänge. Das Buch sah mal so aus und hieß Die Schwarzenberg-Utopie. Und jetzt hat sie fundamental ein neues Kapitel dem hinzugefügt, ein langes Kapitel. Ist ein etwas anderer Titel, vergleichen Sie selbst, ein anderes Vorwort und ja, es ist ein neues Buch, es ist auch anders gestaltet. Sie sehen schon anhand des Covers, wie man mit einer ähnlichen fotografischen Vorgabe eine unterschiedliche optische Wirkung durch verschiedene Dinge erzielt. Und deswegen jetzt erstmal Frau Lobeck, die Absichten Ihres Buches, versuchen Sie mal, geht es schon?
Hallo? Ja, geht. Die Absicht, naja, also das erste Buch 2004 ist entstanden, weil...
Ist das eingeschaltet?
Hallo?
Dann nehmen Sie mal das.
Ja, das Buch 2004, das erste also, das grüne, ist entstanden, weil ich immer schon in Schwarzenberg gelebt habe und man die politischen Dinge immer kritisch, also ich die politischen Dinge immer kritisch betrachtet habe. Und wie das vielleicht in fast allen Orten ist, es gab da in der Schule immer die Reden über die Kommunisten und über die Aktivisten der ersten Stunde, wie die den Sozialismus aufgebaut haben und das hat man eben in der Schule zur Kenntnis genommen und das war eben so und erstaunt war ich dann, dass dann nach 1990 der Paul Korb, also der Protagonist des Ganzen, der hat noch gelebt, dann immer noch in der Zeitung war oder wieder und da habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal in die Archive und schau mal, was die Fakten dazu hergeben. Und da ist dann mit Hilfe eines Historikers dieses Buch entstanden. Die SED, also Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hat es damals gefördert. Und ja, und dann seitdem forsche ich immer weiter. Und es gibt eben neue Themen, die genauso spannend sind. Also zum Beispiel die Verhaftungen nach 1945. und die Problematik der Flüchtlinge am Kriegsende. Und das sind zwei Themen, die in dem Zusatzkapitel jetzt noch mit entstanden sind. Und das ganze Buch geht eigentlich drum um eine Auseinandersetzung mit Geschichtsbildern. Also es ist ja nie, das Schwarzenberg-Problem war nie wirklich die Geschichte, sondern es war immer ein Geschichtsbild, je nach politischer Situation, mit anderen Schwerpunkten, Inhalten und Tendenzen belegt.
Ich würde jetzt einfach mal, bevor Sie fortfahren, den Klappentext vorlesen, der ja im Wesentlichen eine Konzentration auch Ihrer Aussage ist. Schwarzenberg ist einer der vielen wichtigen Orte in Sachsen, aber nicht der wichtigste. Zu einer bestimmten Zeit hat er für mich durch das Buch von ihr eine weltpolitische Deutung, vielleicht nicht, aber eine Ausdeutungsmöglichkeiten bekommen. Und dann haben Stefan Heim sehr viel später und Volker Braun Bücher darüber geschrieben. Das von Volker Braun ist übrigens das Interessantere. Ich lese aber jetzt mal den Klappentext. Von ihr ist für mich das Allerinteressanteste, weil es versucht, die Mutmaßungen der literarischen Fiktion, die ja sehr legitim sind, wieder auf die Füße der realistischen Geschehnisse zu stellen. Schwarzenberg im Westerzgebirge erlangte vor allem durch die Legende von der Freien Republik Schwarzenberg Bekanntheit. Nach dem Kriegsende 45 blieb der Landkreis unbesetzt. Erst Wochen später rückte die Rote Armee ein. Die Frage, was in dieser Zeit im scheinbaren Niemandsland wirklich geschah, bot Anlass zu vielfältigen Spekulationen. Mythen entstanden, Frau Lobeck recherchierte in Archiven, sondierte Akten. Anhand von Dokumenten zeigte sie erstmals 2004 die Diskrepanz zwischen dem Mythos von der Enklave der Freiheit und der vor Ort erlebten repressiven Wirklichkeit. Die Autorin hat jetzt ihre Recherchen ausgeweitet und die Arbeit der Gemeinden im gesamten Landkreis, den Umgang mit Flüchtlingen und Verhaftung in jener Zeit untersucht. Ein neues Kapitel bündelt diese Forschungsergebnisse. Neu sind auch die Passagen eines hinzugezogenen Experten, der aus militärhistorischer Perspektive die konkreten Ereignisse in diesen 5-6 Wochen genau darlegt. Ein spannendes Buch, das für mich mehr als nur Regionalgeschichte ist. Nun habe ich Sie ein bisschen unterbrochen in der Ausführung, Einstimmung zu dem Buch. Gehen wir doch aber mal rein in die eine Passage, was da genau passiert ist. Der Historiker, wie würden Sie das jetzt zusammenfassen? Was Ihnen da gelungen ist, dank seiner Zuarbeit, was wird da dargelegt? Warum sind die Amerikaner nicht rein? Warum sind die Russen, die Sowjetarmee, noch nicht rein?
Also der Aufhänger, warum Schwarzenberg immer in verschiedenen Legenden gepackt wurde, der Grund dafür war, dass eben, wie jetzt hier im Klappentext schon steht auch, Schwarzenberg nicht sofort von den Alliierten besetzt wurde. Und die Amerikaner standen im Vogtland bei Auerbach und bei Zwickau. Und die Russen waren am 8. Mai in Annaberg einmarschiert, also im Osten. Und das andere Gebiet ist halt unbesetzt geblieben. Unsere Eltern haben das damals Niemandsland genannt. Und das war eigentlich der richtige Ausdruck, praktisch das Gebiet zwischen zwei Fronten. Und weil das eben auch nicht besetzt war, spannen sich auch darum viele Legenden. Warum wurde das nicht besetzt? Irgendwelche Leute vermuteten die Möglichkeit, also einen Korridor offen zu lassen, dass die deutschen Soldaten über deutschen Boden in die amerikanische Gefangenschaft konnten. Andere haben spekuliert wegen Kunst, also Raubkunst, die sie noch raustransportieren wollten. Ist aber alles Quatsch. Also warum Schwarzenberg nicht besetzt wurde, hängt einfach mit der Geschichte zusammen, mit den militärischen Konstellationen. Und zwar, wie gesagt, also die Amerikaner waren bis Auerbach und Zwickau gekommen. Und am 7. Mai war die Kapitulation, also das war schon klar, dass Deutschland die Kapitulation unterzeichnet. Und da hatten am 7. Mai die amerikanischen, also die US-Armee, Stopp für alle weiteren, für alles weitere Vorrücken. Also blieben sie an den Standorten stehen. Und zwar deshalb, weil in den Konferenzen in Yalta und vorher schon in dem Zonenabkommen wurde ja überlegt, wie gehen die Alliierten nach dem Krieg mit Deutschland um, dass das nicht wieder erstarkt. Und es war die Zerstückelung Deutschlands beschlossen und die Einteilung in Besatzungsgebiete. Und da war genau festgelegt, also in Yalta ist genau festgelegt worden, welches, wo die Amerikaner sein werden, wo die Franzosen sein werden und auch was das russische, also das sowjetische Besatzungsgebiet sein wird. Und da gehörte Schwarzenberg mit zum russischen Besatzungsgebiet. Also warum sollten am 7. Mai oder 8. Mai die Amerikaner dann erst Kommandanturen errichten, wenn sie wissen, sie müssen sich sowieso wieder zurückziehen. Sie haben sich ja dann auch aus Auerbach, Zwickauer Gegend wieder zurückgezogen. Und es war dann die Demarkationslinie, die dann praktisch die Ost-West-Grenze war. Und und im Zuge der ganzen Umsortierung dieser Militärformationen wurde dann auch so sukzessive der Landkreis Schwarzenberg von der Roten Armee besetzt. Also es hat ganz schlichte militärische Gründe und alle Spekulationen sind falsch.
Die Spekulationen haben natürlich Ursachen. Ursachen in den Handlungen von Menschen damals. Einige sind ja hinten akribisch recherchiert abgebildet. Das ist eine der Stärken des Buches, dass jetzt nicht nur über Thesen im Großen diskutiert wird, sondern auch ganz klein ziseliert geschichtliche Ereignisse versucht werden, soweit das möglich ist, zu rekonstruieren. Also deutsche Kommunisten haben dort zum Teil dann die Macht übernommen, aber das ist schon alles, das ist jetzt alles sehr schon sehr fragwürdig verkürzt beschrieben. Und was ist da passiert eigentlich in der Zeit?
Ja, also die Rote Armee, es kam dann weder die Amerikaner noch die Rote Armee. Und die Kommunisten waren ja nach wie vor, also die waren durch den ganzen Krieg durch, so haben wir es ja auch in der DDR gelernt, unbeirrt an ihren Zielen, haben die immer gearbeitet und hatten auch noch eine funktionierende Struktur. Und das hat den Kommunisten ermöglicht, Aktionsausschüsse zu bilden und versuchen, die Macht zu übernehmen. Und das ist keinesfalls nur in Schwarzenberg so gewesen, sondern das war in ganz Deutschland so. Da gibt es auch ein Buch von dem Lutz Niethammer, der hat das schon in den 70er Jahren untersucht. Und die Aktionsausschüsse in den einzelnen Orten und Bundesländern gleichen oder ähneln sich. Es waren hauptsächlich Kommunisten und Sozialdemokraten in den Ausschüssen. Aber in den Besatzungszonen, also die Russen, die Amerikaner, die Engländer, die haben alle die Aktionsausschüsse nicht geduldet. Die haben die alle wieder aufgelöst. Aber weil hier in Schwarzenberg, in diesem Landkreis, keine Alliierten gewesen sind, hatten die alle Freiheit. Was heißt alle Freiheit? Aber hatten die Möglichkeit, eigentlich so kleine Revolutionen zu machen. Und wie sie es gelernt hatten, haben dann Bürgermeister abgesetzt, also speziell in Schwarzenberg Bürgermeister abgesetzt, Polizei übernommen, so wie man eben eine Revolution, wie sie es in der Schule oder in ihrem kommunistischen Ideologie gelernt haben. So haben die das gemacht und hatten dann die wesentlichen Positionen und waren damit halt die lokale Regierung. Das ist nicht in allen Landkreisorten, also die Gemeinden, da gab es große Unterschiede. In Markersbach zum Beispiel, in Schneeberg, in Eibenstock waren demokratische Ansätze durchaus da. Aber in Schwarzenberg, Bermsgrün, Raschau war es doch recht radikal. Und die Kommunisten waren eben diejenigen, die auch in den 20er Jahren schon heftig an Straßenkämpfen mitgewirkt hatten und waren dort schon die führenden Landkreiskommunisten. Und die haben die Gunst der Stunde genutzt. Und wenn man das dann analysiert und vergleicht mit anderen Orten, ist das in Schwarzenberg auch ohne sowjetische Besatzung eigentlich nicht anders verlaufen als in den Gebieten oder Orten mit sowjetischer Besatzung.
Das macht das im Detail wirklich mitunter spannend. Es ist eine Nachkriegszeit. Es gibt Menschen, die auch noch auf der Flucht sind, die sich umher bewegen. Es gibt Kontrollen amerikanischer Soldaten, Einsätze, die nicht stationiert sind, die nicht eingerückt sind, die mitunter agieren aber.
Ja, die Amerikaner, weil die standen ja in Auerbach und in Zwickau, wie gesagt, und hatten trotzdem also die Aufgabe, das Gebiet zu kontrollieren. Die haben auch in Gemeinden die Polizei entwaffnet und Aushänge gemacht. Also die Befehle der Amerikaner galten in der Zeit auch in dem besatzungslosen Gebiet, ja.
Und das, wenn ich das so gelesen habe, Frau Lobeck schreibt konkret, wissenschaftlich, dadurch an manchen Stellen auch jetzt nicht auf Effekte aus, aber der Stoff, der sich dahinter bewegt, würde gut den Grund, das Handlungsmuster für eine Serie bieten, wo die Schicksale von Menschen absolut durcheinandergewirbelt werden. In einer Situation, die dann heute für manche ja eine Variante eines möglichen dritten Weges darstellt. Das ist so eine Fantasieanregung, die im Nachhinein in diese Situation projiziert wurde. Ich meine, wir sind immer auf dem dritten Weg, weil jeder Weg in die Zukunft zu gehen nicht nur die vergangenen Wege kopiert, sondern immer was Drittes hat. Aber ich finde, wie erleben Sie, wie haben Sie erlebt, jetzt auch in den letzten Jahren, Sie leben ja nun in Schwarzenberg, Sie sind in Schwarzenberg, wie war der Umgang mit der ersten Ausgabe dieses Buches? Ich denke, jetzt wird es ein bisschen anders sein.
Ja, also das Buch ist, das war ganz differenziert. Das Buch ist erschienen in Schwarzenberg. Und es gab also die Menschen, die die Zeit auch erlebt haben, also die eine Gruppe, die gelitten haben, die doch schon irgendwie gesehen haben, was gewesen ist, die kritisch der DDR gegenüber waren, die haben sich gefreut und haben gesagt, auch wunderbar, mal ohne Stefan Heims und was weiß ich nicht alles für Utopien verpanscht, wirklich nur die Fakten, was gewesen ist. Und die waren sehr dankbar und haben sich gefreut. Während die Anhänger von Stefan Heim und die PDS damals sich natürlich nicht gefreut hat, weil ja auch heftig Kritik geübt wurde. Obwohl, das muss ich auch sagen, das ist ja ganz merkwürdig, ich schreibe eigentlich dasselbe, dass die Kommunisten unbeirrt aus den 20er Jahren, also mit ihren Ideen, die sie hatten, schon seit 1918 eigentlich, seit der Revolution, verfolgen sie ja die Idee der Machtübernahme und Weltrevolution, wissen wir ja alle. Und das haben wir ja in der Schule so gelernt, dass das so war. Und es war ja auch wirklich so. Und ich schreibe das jetzt auch, dass das so war, beleuchtet das aber etwas anders und kritisch. Und die waren ganz böse auf mich. Und die Stadt laviert so zwischendurch und findet den Begriff Freie Republik zum Vermarkten ganz nett und sagt, na ja, wir können ja im Museum dann sagen, was wirklich war. Und auf die Frage hin, ja, das geht doch nicht, man kann doch nicht die Leute locken, hier Freie Republik, wunderbar, schöner Ort, kommt her. Und wenn dann die Menschen fragen, die Touristen, die kommen, ja, wie war denn das mit der Freien Republik? Dann sagen sie, da gehen sie mal ins Museum, es war eigentlich eine ganz schreckliche Zeit. Aber unser Bürgermeister hat gemeint, damit hätte sie kein Problem. Okay.
Das zeigt diese Buchreihe, die Evangelische Verlagsanstalt verlegt. Sie können am Stand auch andere Bände sehen. Versucht ja Lebensgeschichten von Menschen, in Bezug zu setzen mit der größeren Realgeschichte, die Menschen manchmal nicht die Möglichkeit gibt, in jeder Situation so zu agieren, wie sie das eigentlich wollen. Letztes Jahr war da Nancy Ares ihr Buch, das lässt einen nicht mehr los, ganz viele Zeitzeugengeschichten. Ein Jahr vorher Michael Beleides, mein Vorgänger zur Umweltbewegung in der DDR. Und ein Jahr vorher war ein Buch von Herrn Chedivi über den Uranbergbau. Und damit sind wir ja noch bei einer anderen Komponente, so einer Region, die ist ja weltpolitisch dann nicht nur durch diese Tage in Schwarzenberg wichtig gewesen, viel wichtiger, als sie das vielleicht damals dachte, sondern auch durch dieses Uran, was da in der Erde steckte. Wie hat das die Verhältnisse mitgeprägt, die Menschen mitgeprägt? Wenn die Frage jetzt so global ist, einfach auf einen Ausschnitt davon reduzieren, bitte.
Ja, das war schon heftig. Also da waren ja die Orte abgesperrt mit Zäunen und es gab Zonen, in die man nicht rein. Also ich kann es ja auch nur nachreden. Ich bin ja noch nicht so alt, dass ich das erlebt habe, wo man nicht rein konnte und es sind viele zum Bergbau rekrutiert worden. Also die wollten nicht alle freiwillig. Manche sind auch freiwillig zum Bergbau gegangen, weil es einfach eine Verdienstmöglichkeit war. Und was ich in den Akten immer finde, was ein Riesenproblem war, die Unterbringung der Bergleute. Es kamen ja gleichzeitig die Flüchtlinge immer noch, also die Vertriebenen. Und der Bergbau ging los und da wurden Bergleute Bergarbeiter in die Region geholt. Und die Unterbringung war. Und es wurde in jedes Haus wurden Bergarbeiter gesteckt. Und da wurde man auch nicht gefragt, möchten Sie das oder möchten Sie das nicht? Also das war schon eine belastende Zeit. Und es gab auch immer Ausweiskontrollen, wenn man in die Region rein wollte und raus wollte. Also von Freiheit war in der Zeit nichts. Die zwei Orte, Johanngeorgenstadt und Bad Schlema, sind abgerissen worden. Also da ist fast nichts mehr übrig. Die ganze Stadtstruktur ist zerstört. Es stehen dann Neubaugebiete und also das waren schon und damals waren die Gebiete ja das Gebiet geprägt von den Halden, von den Abraumhalden. Inzwischen ist da viel beglichen und saniert, aber das war schon einschneidend damals, ja.
Also Sie sehen,
das kommt in meinem Buch nicht vor.
Das kommt in dem Buch nicht vor. Das ist auch nicht das Thema des Buches. Von dem Uranbergbau habe ich auf ein anderes Buch verwiesen, wobei das mehr im tschechischen Teil spielt. Aber die Schäden, die er anrichtete, kommen auch in dem Umweltbuch von Michael Beleides vor. Und gibt es jetzt etwas, was Sie noch sagen wollen zu dem Buch, was man noch loswerden will, der hoffentlich interessierten, potenziellen Leserschaft. Sie können das, wenn wir hier fertig sind, haben Sie natürlich die einmalige Chance, sich ein signiertes Buch zu erwerben von ihr. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob rechts oder links irgendwo. Ja, hier dann. Hier oder hier wird es sein. Und jetzt hat sie aber dann nochmal das Wort für zwei, drei Minuten.
Ja.
Und
durch das erste Buch, wo die Legenden, die einzelnen Legenden praktisch, also wie das entstand, 1959 wurde gesagt, war die Legende diejenige, dass man gesagt hat, die Deutschen hätten auch ohne russische Hilfe eine Revolution geschafft und die Nazis besiegen können. Dann hat Herr Stefan Heim seine Legende rausgemacht, hat seine Kommunismus-Idee dort angesiedelt, hat aber gleichzeitig auch Kritik an der DDR geübt. Und
das Buch war da auch verboten in der DDR.
Das war verboten, durfte nur im Westen erscheinen und ist auch beobachtet worden von der Stasi. Und dann gab es noch ein DDR-Buch, was dann gleichzeitig erschien, um dem Stefan Heim was entgegenzusetzen. Es ist natürlich nicht gelungen. Also es gibt sehr viel darüber zu berichten. Und durch die ganze Arbeit mit dem Buch bin ich mit Personen in Verbindung gekommen, die deren Väter oder Angehörige oder die selbst damals in der Zeit verhaftet wurden. Und das ist mein neues Forschungsthema, praktisch über die Verhafteten zwischen 45 und 50. Und dann, wenn ich die Akten lese, ist ganz spannend, was mit den Flüchtlingen passiert ist. Also zum Beispiel ist ein Satz, der immer wieder auftaucht, wenn die Aktivisten der ersten Stunde gelobt werden, was sie alles Gutes für die Gemeinheit, für die Gemeinschaft getan haben, steht da immer der Satz oder oft der Satz: Sie sorgten für die Rückführung der Flüchtlinge in ihre Heimat. Und dann denke ich ja, wohin denn eigentlich? Nach Schlesien, nach Ostpreußen? Wo sollten die hin? Und da gibt's also, das ist eben auch ein Kapitel, was jetzt mit drin ist über die Flüchtlinge. Und da sind die Aktionsausschüsse und die Bürgermeister damals also ganz radikal damit vorgekommen. Die haben die also wirklich, man kann sagen, rausgeschmissen, abgeschoben, wie man heute sagt. Und da gibt's auch viele Parallelen, wenn man das liest, zu Worten und Sätzen, die heute über Flüchtlinge fallen. Also die Menschen waren damals nicht anders als heute.
Also Sie sehen, Vergangenheitsbücher enden nicht in der Vergangenheit. Wir danken Frau Lobeck für die Vorstellung des Buches. Wir sind gespannt. Wir heißt dann jetzt wieder Behörde des Landesbeauftragten und so weiter. Auf die neuen Recherchen. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder hier mit einem neuen Buch zu den anderen Recherchen. Und ich wünsche Ihnen noch einen angenehm anregenden Buchmessetag. Und jetzt gibt es hier die Gelegenheit, mit Frau Lobeck noch kurz ins Gespräch zu kommen. Bitte. Oder das Buch zu signieren. Ohne Gespräch.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Lesung zu dem Buch 40 Tage mit Dietrich Bonhoeffer. Ich begrüße recht herzlich unseren Autor Sandro Göpfert. Danke, Sandro, dass du gekommen bist. Mein Name ist Johannes Jahn, ich bin Mitarbeiter beim Brunnen Verlag in Gießen. Sandro, wie bist du dazu gekommen?
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.